Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute tritt sie in Kraft, die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Bundestag und Bundesrat haben abgestimmt. Der Bundespräsident unterschreibt noch am Abend. Und es ist ein Eilverfahren gewesen, um die Corona-Maßnahmen rechtssicher zu machen, begleitet von lauten und intensiven Protesten. Armin Assé ist Professor für Soziologie an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Welten.
Wie haben Sie den Tag wahrgenommen mit der Abstimmung und den Protesten?
Ja, Abstimmung und Proteste haben ja zunächst einmal nicht unmittelbar miteinander zu tun. Das Verfahren selbst ist natürlich ein ungewöhnliches Verfahren schon, ein sehr schnelles Gesetzgebungsverfahren. Wir haben jetzt über Monate gehört, dass es die Stunde der Exekutive sei und nun musste die Legislative nachziehen, vielleicht ein bisschen spät, aber das ist ein sehr ungewöhnliches Gesetzgebungsverfahren. Demokratie ist normalerweise langsam, hier musste sie sehr schnell sein. Die Proteste, nun, das ist eine sehr heterogene Form von Protesten. Gegen Proteste ist ja zunächst einmal nichts zu sagen, aber wenn sie tatsächlich nicht Proteste gegen Inhalte sind, gegen konkrete Inhalte sind, sondern ja, man kann ja tatsächlich sagen, ein radikaler Systemprotest, der dann sogar die Abstimmung selbst stören will, dann haben wir es mit Situationen zu tun, die durchaus dann auch etwas mit dem zu tun haben, was im Parlament geschieht.
Wodurch entsteht der größere Schaden für die Demokratie? Durch das verabschiedete Infektionsschutzgesetz, durch die teils massiven Proteste dagegen oder durch die Bilder vom Wasserwerfer vom Reichstag?
Also ich würde nicht sagen, dass die Demokratie Schaden nimmt durch das Gesetzgebungsverfahren. Wir haben ja zurzeit eine Situation, ich habe es gerade angedeutet, bei der wir feststellen, dass die Langsamkeit demokratischer Verfahren offensichtlich nicht zu der Notwendigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen passt. Vielleicht hätte man ein anderes Timing wählen sollen und manche der exekutiven Maßnahmen schon früher auf eine gesetzliche Grundlage stellen sollen. Aber im Moment erlebt ja Politik, dass es unglaublich schwierig ist, sagen wir mal, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Die Opposition hat ja zum Teil angemahnt, man müsste genauere Konditionalprogramme haben. Das heißt zu sagen, wenn dies und das eintritt, dann ist dies und jenes legal. So stark wollte sich tatsächlich die Regierung nicht binden und sich größere Freiheit nehmen. Ein großes Dilemma, wo man gar nicht weiß, was das Richtige ist. Aber nach demokratisch-rechtsstaatlichen Verfahren natürlich sowohl diskutiert als auch verabschiedet. Die Proteste haben durchaus einen, naja, Schaden für die Demokratie ist vielleicht etwas übertrieben, aber mir scheint zu sein, dass manche der Organisatoren dieser Proteste genau das im Sinn haben. Sie würden sonst nicht von einem Ermächtigungsgesetz sprechen. Sie würden sich nicht gerieren wie eine Art Vorfeldorganisation tatsächlich für noch radikalere Proteste. Da geht es ja nach meinem Dafürhalten gar nicht um den Infektionsschutz oder um Corona, sondern eher um eine radikale Systemkritik gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das wird ja auch direkt formuliert. Und das ist natürlich etwas, bei dem man sehr vorsichtig und hellhörig sein muss.
Anfang Juli haben Sie in einem Vortrag gesagt, dass die skandalisierenden Verschwörungserzählungen eher von kurzer Dauer seien. Bleiben Sie noch bei dieser These?
Ja, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass daraus eine größere Bewegung wird. Und das ist jetzt im Moment auch noch nicht so ganz klar. Wir haben noch nicht genug Daten darüber zu sagen, wie stark eigentlich solche Proteste in der Bevölkerung Rückhalt haben. Die Umfragen geben das im Moment tatsächlich noch nicht her. Aber man muss sagen, der Atem ist länger, als ich das tatsächlich erwartet habe. Und ich wiederhole nochmal den Satz, es geht da weniger um Corona. Corona ist eher der Anlass für eine tatsächlich verfahrenzersetzende Form von Kritik an Parlament und die Leute, die das unter anderem auch mitbetreiben, sitzen ja inzwischen mit im Parlament. Das ist durchaus etwas, bei dem man vorsichtiger sein soll, als man es womöglich war. Also ich würde sagen, da entsteht womöglich eine Bewegung. Man soll mit historischen Vergleichen vorsichtig sein, aber auch so etwas wie Linksterrorismus in den 70er Jahren brauchte eine Vorfeldbewegung, die übrigens auch Begriffe aus der Nazizeit verwendet hat. Auch damals sagte man schon, es sei ein faschistischer Staat, die Bundesrepublik. Deshalb müsse man einen grundlegenden Protest machen. Also grundlegender Protest heißt tatsächlich Widerstand zu üben. Solche ähnlichen Semantiken tauchen jetzt auch auf. Insofern muss man da genauer hingucken. Das war nicht einfach eine legitime Demonstration wegen eines Sachthemas.
Wie funktioniert denn der Mechanismus, dass eine solche Erzählung ihre Wirkungsmacht entfalten kann? Da müssen doch mehrere Faktoren zusammenkommen, oder?
Naja, ein Faktor ist natürlich der Stresstest, in dem die Gesellschaft im Moment tatsächlich steht. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir in einer Krise sind, die viele Praktiken in der Gesellschaft geradezu zum Ausnahmezustand macht. Wir haben es mit starken Einschränkungen persönlicher Freiheiten zu tun. Wir haben es vor allem mit Nichtwissen zu tun. Das ist vielleicht das, was die Menschen am meisten, ich sag's mal unakademisch, kirre macht. Ja? Also wir sind eigentlich gewöhnt, dass Experten uns sagen, was zu tun ist. Und dann tut man das. Man kritisiert das vielleicht ein bisschen. Zurzeit muss man tatsächlich auf Sicht fahren, dieses Infektionsschutzgesetz, die Novelle institutionalisiert sogar das auf Sicht fahren, schnell reagieren zu können auf bestimmte Dinge. Das produziert unglaublich viel Verunsicherung, das ist klar. Und auf diese Verunsicherung setzen sich dann die üblichen Verdächtigen im Moment drauf, die vor allem aus dem rechtspopulistischen Spektrum kommen und kochen ein ganz anderes Süppchen. Ich wiederhole den Satz, Corona und die Krise ist eigentlich eher der Anlass als der Grund oder als das Thema, um das es im Moment geht.
Repräsentative Umfragen ergeben immer wieder, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Maßnahmen befürwortet. Ist die repräsentative Umfrage noch das Mittel der Wahl, um eben auch Unbehagen, Kritik, Widerstand abzubilden oder abbilden zu können?
Naja, wir haben es ja mit einem Wahrnehmungsproblem zu tun. Also solche Umfragen wollen repräsentativ sein und bilden dann womöglich etwas anderes ab, als das, was wir in den Bildern etwa im Fernsehen dann sehen. Ja, also Demonstrationen, Proteste sind ja fast nie so etwas wie ein repräsentatives Abbild der Gesellschaft, sondern es kommt ja zu Protesten, weil Minderheiten denken, dass sie sich sichtbarer machen müssen, als sie im Hinblick auf die Zahlenverhältnisse eigentlich sind. Das gilt für jede Art von Protest. Und hier haben wir womöglich eine Fehlwahrnehmung zu denken, dass tatsächlich, ich übertreibe jetzt mal die Formulierung, das Volk gegen den Staat steht. Das ist eine relativ kleine Gruppe, aber eine, die durchaus in der Lage ist, sich Gehör zu verschaffen. Solche Gruppen sind sehr stark abhängig von Leuten, die das auch entsprechend betreiben, die ziemlich genau wissen, was sie tun. Das ist alles andere als eine irrationale Bewegung, sondern die wissen schon ungefähr, auf welche Knöpfe man drücken muss, damit öffentliche Aufmerksamkeit funktioniert. Zum Beispiel Vokabular aus dem Nationalsozialismus, von Ermächtigungsgesetz zu sprechen.
Soziologieprofessor Armin Nassehi aus München uns zugeschaltet, hier in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.